Also ich versuche.
Bisschen viel. Okay, ich versuche es mal stehend. Ich hoffe, ich kann es beim Licht einigermaßen entziffern, aber meistens stehe ich, wenn ich vorlese. Ja, also ich weiß nicht, ob hier jeder weiß, was für einen Blog ich schreibe. Also mein Name ist Don Alfonso. Ich bin berühmt und auch ein bisschen berüchtigt dafür, dass ich bei einer Seite namens Dotcom-Tod eine ganze Reihe von Firmen in den Abgrund geschrieben habe. Es gibt Leute, die behaupten, dass ich für Multimillionenschäden verantwortlich bin, weil Firmen an der Börse nach unten gecrasht sind. Und habe seit ungefähr 1,5 Jahren eben ein neues Blog, das heißt eben Rebellen ohne Markt, und da geht es halt um ja eher autobiografisches. In meinem Fall ist es das Leben einer kleinen Provinzstadt momentan. Das ist Ingolstadt an der Donau. Kennt das jemand vielleicht? So ein kleines, ne, so winzige Stadt, ich glaube ungefähr so klein wie Fürth auch, und bewohnt, also es gibt eine Firma, die stellt Autos her, eine zweite, die stellt Kampfflugzeuge her, und dadurch ist diese Stadt furchtbar reich geworden. Und diese reichen Leute leben in einer besseren Gesellschaft dort, die es halt vielleicht auch in Fürth eine gibt. Und da lebt man halt dann so. Und aus der komme ich auch, und aus dieser Gesellschaft schreibe ich eben so meine Geschichten und habe da auch ziemlich viel erlebt, weil ich habe nämlich natürlich nicht nur mich selber, sondern ich habe auch eine Familie und unter anderem auch eine kleine Schwester, die ein Jahr jünger ist als ich, und die hat einen ziemlich ausgeprägten Geschmack, und den hat sie schon etwas länger. Und darüber geht auch die erste Geschichte aus meinem früheren Leben, die im Sommer des Jahres 1984 spielt und heißt Days of Splendor. Ich muss nur mal schnell das Mikrofon hochschrauben, weil sonst. Es ist kein Tag wie jeder andere. Die Strecke in die Stadt, zuerst über den krummen, schmalen Feldweg, der das kleine Viertel beim See mit dem größeren Westviertel verbindet, dann entlang der geraden, breiten, wenig befahrenen Straße vorbei an den Villen, in denen die Bankdirektorentöchter tot und leer in Richtung Ehe vor sich hindämmern, gesäumt von gelben Porsche 911 Targas und seegrünen S-Klassen, später über die Ringstraße durch den Park, über die geborstenen Festungsanlagen. Diesen Weg fährst du diesmal allein auf deinem stahlblau-gelben KTM-Rennrad. Es ist Sommer, es ist heiß, die Schule wird nur 4 Stunden dauern und dann bist du erlöst. Heute wird es furchtbar. Es ist ohnehin kein Spaß als Außenseiter in dieser eher technisch orientierten Schule. Es gibt 6 Leistungskurse Physik und Mathe, aber nur einen für Deutsch. Nur langsam beginnen sie ein wenig Respekt vor dir zu haben. Seit den Surfbrettern bist du plötzlich interessant für die Mädchen, die raus zu dir an den See kommen. Auch die S ist dabei und die B, was deine männlichen Mitschüler etwas verwundert. Irgendwie ziehen ihre Enduros nicht mehr so richtig. Die langen Jagden auf dem Rennrad durch das Altmühltal sorgen dafür, dass sich die schlagenden Proleten und ihre Freunde aus den Kuhkäfern wie Groß-Mehring das Konfliktmanagement aktiv aus der Reichweite deiner Beine verlagern. Du hast einen Tanzkurs gemacht und eine wirklich hübsche Partnerin bekommen, die den Ansprüchen deiner Eltern genügt. Sommer 1983 und 84, da schien sich alles endlich zum Guten zu wenden. Bis zu diesem Morgen. Da war deine kleine Schwester schon früher reingefahren, zusammen mit ihrer besten Freundin Barbara, einem intriganten Stück aus einer Doppelhaushälfte, das dich nie leiden konnte. Barbara war schon am Nachmittag davor dabei, als dich die Katastrophe anbahnte. Nach langen, beständigen Nerven, Drängeln und Erpressungen über die Noten, wenn es nicht läuft, wie sie will, dann schreibt sie eben keine Einser mehr. Nach diesem familiären Drama also fügte sich die Frau Mama ins Unvermeidliche und beauftragte meinen Papa, von der Dienstreise dieses braune Ding mitzubringen, das an diesem Tag deinen gesellschaftlichen Untergang bereiten würde. Am späten Nachmittag packten deine Mama und deine Schwester im Beisein von Barbara das Ding aus. Die kleine Schwester tanzte vor Glück durch das Wohnzimmer, die Mahnungen, es würde nicht in die Schule mitzubringen, zu nehmen, in den Wind schlagend, und du wusstest, es würde am nächsten Tag die Hölle werden. Du bist auf den letzten Drücker gekommen, hast dein Rennrad abgesperrt und bist in die erste Stunde gerannt. Chemie bei diesem elenden Stück Pädagogenabschaum, der so aussieht wie ein SS-Mann und auch so auftritt. Rein, hinsetzen, Rucksack auf, der Gong gerettet, keine dummen Fragen. Aber schon in der ersten Pause kann Uwe, der dich in diesem Jahr wegen deines lockeren Lebens am See und in der Tanzschule Fischer schulisch überflügelt, den Mund nicht halten und fragt dich gerade raus, ob das denn stimmt, was sich wie ein Lauffeuer auf dem Schulhof verbreitet hat. Dass deine kleine Schwester wirklich das braune Ding hat, dass es echt ist und dass ihr so reiche Leute seid. Deine kleine Schwester macht sich an diesem Tag keine Freundinnen, was insofern ein Problem ist, als du gern mit der einen oder anderen neuen Feindin gerne rumgeknutscht hättest. Mit dem scheußlichen braunen Ding hat das definitive Distinktionsmerkmal in die Welt der provinziellen Teenager Einzug gehalten und du bist als Bruder mitgefangen. Alle reden darüber. Kein Konzertvereinsmitglied, kein Theaterabo, kein Tennisturnier kann das toppen. Schaut sie euch an, die kleine Schwester vom Don Alfonso, was sie da hat, in Cognacfarben, mit der dunklen Schrift und den Buchstaben M, C und M. Es ist echt, es ist teuer. Igitt, wie kann sie nur, was sind das nur für Leute, die es ihr erlauben, mit einer MCM-Tasche in die Schule zu gehen. Der Sommer bleibt heiß, der See ist schön und die Bretter sind verlockend beim Bräunen. Lange hält also die Sippenhaft nicht vor. Zumal nach einer Woche die Tochter des griechischen Pelzhändlers mit Mamas goldbesetzter Tasche mit dem Louis Vuitton-Schriftzug auftaucht. Zwei Buchstaben, die zwar niemanden so richtig was sagen, aber das protzige Gold macht was her. Bald darauf haben auch andere Töchter von Taschen von MCM und so betrat das Böse diese Welt der bis dahin unschuldig dummen Gemeinheiten. 21 Jahre ist das jetzt her. MCM war zwischenzeitlich fast zu Recht fast pleite. Aber nun, gerade jetzt, entsteht aus einem Münchner Friseurladen hervorgegangene, durch geschmacklose deutsche Vorstadtkinder und halbseidene Damen, amerikanische Prinzessinnen und asiatische Luxusgeschöpfe gerade so überlebt habende Marke MCM neu. Wiederum in München. Und irgendwo in Hokkaido, in Berkeley oder in Singapur wird nächstes Jahr ein Junge widerwillig durch einen unschuldig verzauberten Park in die Schule gehen, wo alle wissen und jeder auf ihn mit dem Finger zeigen wird, wegen einem Täschchen gewordenen Bösen, das seine Schwester wieder in diese Welt hineinträgt. Vielen Dank.